Schon das letzte Thema, und es ist oft auch das letzte Thema, der Tod, womit man sich beschäftigt. Es sollte aber nicht das letzte Thema sein, mit dem man sich in seinem Leben beschäftigt. Darum geht es hier. Und ja, wer auch Freitag schon da war, der wird jetzt das dritte Mal das Evangelium hören. Dazu möchte ich auch noch kurz etwas sagen. Die, die das Evangelium schon kennen, die bekehrt sind, die das ewige Leben in Jesus ergriffen haben und völlige Gewissheit haben dürfen, dass ihre Sünden vergeben sind, dass eine unzerstörbare, eine unerschütterliche Hoffnung im Himmel bereitsteht, nichts Vages, sondern etwas, was Gott selbst versprochen hat, wo er sich mit seinem Wort gebunden hat und was uns verheißen hat. Das Evangelium, ein Jugendlicher in der Bibelstunde hat es einmal so gesagt: Ja, das Evangelium, diese rettende Botschaft, die hört man einmal, glaubt sie und dann, ja quasi, dann ist gut. Ne? Dann soll man vielleicht noch schauen, dass man anderen das Evangelium bringt. Ja, von Jesus erzählt, dass er am Kreuz für die Sünden gestorben ist und so der Mensch von seiner Schuld befreit werden kann, weil entweder Jesus dafür gerade gestanden hat, der ewig ist, ewiger Mensch gewordener Gott und groß genug ist, um diese ewige Schuld zu tragen, oder der Mensch selber muss in Ewigkeit dafür gerade stehen. Und im Evangelium kommt das ganze Wesen Gottes zusammen. Man könnte sagen, einen Prediger habe ich mal sagen gehört, auch ein Evangelist, und er hat gesagt, ja, jemand könnte einwenden, weil ich jetzt schon wieder über das Evangelium predigen möchte und nicht anders kann. Jemand könnte sagen, es gibt doch so viele Themen in diesem dicken Buch, das Gott uns geschenkt hat. Über die Ehe, über die Kindererziehung, Arbeit, eigentlich über jeden wichtigen oder eigentlich jeden Bereich des Lebens hat Gott hier etwas zu sagen, liefert uns eine Lehre, die uns belehren soll, unser Denken, Handeln formen soll. Und du kommst immer mit dem Evangelium. Aber im Evangelium offenbart sich das ganze Wesen Gottes. Und die Bibel spricht von einer Gnade, die erschienen ist, heilsam erschienen ist und uns erzieht. Und die Sache ist diejenige, je mehr ich das Evangelium begreife, wo sich Gott offenbart hat, umso ein besserer Ehemann werde ich sein, umso ein besserer Vater werde ich sein, umso ein besserer Kollege oder Arbeiter werde ich sein. Weil das Wesen Gottes wird schon, also durchgehend ist es das Gleiche und durchgehend offenbart sich Gott gleich. Er sagt schon im Alten Testament als Mose, von dem es heißt, er war der, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden konnte. Er begehrte, Gott zu sehen und hat gesagt, niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Doch ich will dich decken, schützen und will an dir vorüberziehen und von hinten quasi sollst du mich sehen in meiner Herrlichkeit, wo sie sich manifestiert. Gott kann man nicht sehen, aber er kann seine Herrlichkeit manifestieren und dann will ich dich decken und von hinten sollst du mich sehen. Und als das geschieht, hört er eine Stimme mächtig rufen: Heilig, heilig ist Jahwe, der Herr der Herrscharen. Gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, doch keineswegs lässt er ungestraft. Diese beiden Wesenszüge Gottes, einmal seine Gnade, seine Barmherzigkeit und dann doch das Erschreckende, das heilig und gerecht ist und eigentlich kann ihn niemand von uns sehen und am Leben bleiben. Wenn man das erkennt und da tiefer hineinsteigt und begreift, wie verloren man eigentlich vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes ist. Und dann daran denkt, dass er an das Kreuz gegangen ist. Was für eine Herablassung, Herniederlassung Gottes, dass er aus dem Himmel herabsteigt und ans Kreuz geht. Das Leiden auf sich nimmt, um uns zu erlösen, so seine Liebe zu uns zeigt. Und einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist, wenn Paulus dann schreibt, der die Christen verfolgt hat bis zum Tod und dann derjenige geworden ist, dem der Herr Jesus persönlich erschienen ist und er dann im gesamten römischen Imperium das Evangelium verbreitet hat, leidend, verfolgend und sterbend von den ersten Christen. Er sagt, für einen gerechten Menschen, da stirbt eigentlich niemand. Ja, für einen Menschen, der nach dem Motto lebt, tue Recht und scheue niemanden, ja, jemand, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, für so einen stirbt kaum einer. Dann sagt er, für einen gütigen Menschen, ich sag mal, so eine Mutter Teresa, die sich dahin gibt für die Armen, dass sie wenigstens menschenwürdig sterben können, wie sie gesagt hat. Für einen gütigen Menschen, da wagt es vielleicht jemand zu sterben. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus für uns starb am Kreuz, als wir noch Sünder waren. Und wer das begreift, das verändert einen durch. Und deswegen ist das Evangelium auch genauso für Menschen, die bereits gerettet sind, die bereits bekehrt sind und Sündenvergebung haben und wissen, ich bin ein begnadigtes Kind Gottes. Und heute soll es um den Tod gehen. Und bei uns in der Gemeinde, da hatten wir letztes Jahr ein sehr schwieriges Jahr. Ich meine, wir hatten 7 Beerdigungen, 7 Gemeindeglieder sind gestorben. Also wirklich ganz außergewöhnlich hohe Zahl, Sterberate. Dann habe ich noch als Evangelist Beerdigungen durchgeführt von unbekehrten Verwandten von Gemeindegliedern, die den Herrn Jesus noch nicht gekannt haben, auf denen ihre Schuld noch lag. Und das war immer eine Herausforderung und ich habe mich dahingesetzt und über den Tod nachgedacht. Und mir ist klar geworden, für mich selber hat mir das in gewisser Weise gut getan und ich habe diese Zeiten der Vorbereitung auf eine Trauerrede immer als eine sehr klärende Zeit für mich empfunden. Es hat mir geholfen, mich auf das Wichtigste wieder zu konzentrieren, worum es eigentlich wirklich geht, weil der Tod so viele Fragen relativiert, so unnötig macht. Sorgen verschwinden auf einmal. Wenn da irgendeine Krankheit, ein Leiden, finanzielle Nöte oder irgendwas ist, angesichts des Todes, verpufft das. Und ich hab gemerkt, wie ich so erleichtert wurde beim Gedanken an den Tod. Ich weiß gar nicht, ob ich den morgigen Tag noch erlebe, aber mache mir hier schreckliche Sorgen. Wie werde ich das zahlen? Wie wird das werden? Wird das gut? Was ist, wenn mir das passiert? Wie werde ich dann arbeiten? Wie werde ich meine Familie ernähren? Lauter so Sorgen, die der Tod wirklich relativiert. Darum habe ich das immer als eine klärende Zeit empfunden. Und so beim Nachdenken über den Tod kam mir der Tod auch so unnatürlich vor. Er kam mir so unnatürlich vor. Der passt nicht, der sollte nicht sein. So etwas wie Tod, das darf es doch eigentlich nicht geben. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal wann ihr das letzte Mal einen nahestehenden, geliebten Menschen, der ganz nah am Lebenszentrum stand, zu Grabe getragen habt. Ich weiß, mich werde immer selber daran erinnert oder wurde selber daran erinnert bei den Beerdigungen, wie ich das durchlebt habe. Das ist so unaussprechlich gewaltig. Es ist als ob es zu schwer ist, um es überhaupt ertragen zu können, wenn plötzlich das eintritt, was wir Tod nennen. Man steht erstmal unter einem Schock, begreift es erst so gar nicht richtig. Man ist wie betäubt, funktioniert irgendwie automatisch, so groß, so gewaltig, so einschneidend ist der Tod. Und nach erwacht man aus dieser Betäubung, erwacht in einer Welt, die so plötzlich so ganz anders ist, kälter und leerer. Und das ist mir so richtig so ins Gebein gefahren. Ich konnte das so richtig greifen bei diesen Beerdigungen, wo ich dann etwas sagen sollte. Man erwacht in einer anderen, in einer fremden Welt. Und ich war erst Donnerstag, habe ich meine Frau aus Kassel abgeholt von den Schwiegereltern. Und ihr Bruder ist Rettungsassistent. Er fährt bei Notrufen im Sanitätswagen mit. Und da hat er das Wochenende davor erzählt, hat er etwas Schreckliches erlebt, wieder ein 22-jähriger junger Mann, gerade das Alter, in dem ich mich bekehren durfte selber. Er hat einen Acker bestellt, mit einem Güllewagen hinten drauf, war er auf dem Traktor gesessen, hat vielleicht Kopfhörer aufgehabt, hat mit dem Handy gespielt so ein Güllewagen, habe ich mir sagen lassen, der dann auch so halb leer ist. Und weil es ja Ackerboden ist, dann schwankt das oft ab und zu. Und er war irgendwie auch auf einem leichten Hügel. Und da ist es ins Schwanken geraten und hat ihn richtig aus dem Traktor geworfen. Ist an die Räder gekommen und der Traktorreifen ist über seinen Kopf auch mit drüber gerollt. Und sein Bruder, der ist etwas weiter, war so 200 Meter weiter da hinten, ist nachgekommen und hat das gesehen dann. Sein Bruder hier wurde, ein Traktor, ja, über seinen Kopf gefahren ist. Die Eltern wurden gerufen, Vater, Mutter, alle haben den Sohn dort gesehen. Und ich denke, was hat er gedacht, als er aufgestanden ist in der Früh? Okay, heute geht's raus, Sonne scheint, wunderbar, mach mir mein Frühstück, vielleicht Cornflakes, vielleicht ein Brot. Was esse ich heute? Hat solche Gedanken gehabt, wie wir sie jeden Tag auch haben. Käse, Salami, was esse ich, ein Ei heute oder nicht? Hat er daran gedacht, heute passiert's, heute sterbe ich? Und so ist das wirklich da über uns, hängt über uns und kann jederzeit passieren. Es ist keine Frage, ob wir sterben, sondern eine Frage, wann. Und umso mehr erstaunt das doch, wie das heutzutage aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so schön herausgehalten wird. In den Werbungen sehen wir hübsche, junge Leute. Sowas zeigt man gern, das ist attraktiv, das wirbt gut. Und ältere Leute, wollen wir nicht zeigen, das erinnert so sehr daran, dass wir irgendwann sterben, dass der Tod in der Welt da ist und uns alle erwartet. Und weil das eben so etwas Gewaltiges ist, und wenn es über uns hereinbricht, uns vollkommen aus der Bahn wirft, hat der Mensch sich in der Vergangenheit zumindest viele Gedanken darüber gemacht, was wird nach dem Tod sein. Und irgendwo dieses wie es bei unserem Thema heißt, am Ende dieses oder Fragezeichen, das drückt schon diese Ahnung aus, dieses gottgegebene Wissen, dass wir Menschen, die wir in das Ebenbild Gottes geschaffen sind, auch ewig existieren werden. Wir haben einen Anfang, aber sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Und die Gottesebenbildlichkeit, sagt die Bibel, so kann man das ableiten, diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen zeigt sich darin, dass wir auch ewig existieren werden. Wir werden ewig sein, unaufhörlich. Und es gibt viele Vorstellungen, die man sich gemacht hat. Da ist selbstverständlich einmal die Reinkarnation, dass diese Wiedergeburt, nicht wie Christen sie verstehen. Ich war einmal in der Innenstadt mit ein paar Freunden verteilen. Ja, das haben wir so während der theologischen Fachschule auf der Bibelschule Brake, sind wir mit so einem Team in die Stadt abends gegangen und haben verteilt und eine Frau sagt, dann habe ich gesagt, habe ich einem so einen Flyer gegeben, wo das Evangelium in Kürze entfaltet wird und ich sage, und sie fragt, ja, was sind Sie denn? Ja, ich bin wiedergeborener Christ. Ja, ich habe auch schon einmal gelebt, sagt sie zu mir. Ja, ich habe auch nicht, Moment, das war so ein Schlüsselereignis oder Erlebnis, da habe ich gelernt, okay, musst aufpassen. Sie denkt, ich habe schon einmal gelebt und bin wiedergeboren. Und dann wieder und wieder, ja, vielleicht schon das 634. Mal oder so. Vorher war ich Ramses III. Solche Geschichten hört man immer wieder. Ja. Kaum einer denkt, ja, damals war ich so ein Sklave da und ja, habe da eigentlich nur im Dreck gelebt. Komisch, mit solchen Geschichten kommen die Leute nicht. Das waren immer gleich Pharaonen und so. Ja. Auf jeden Fall sage ich dann, nein, wenn ich von Wiedergeburt rede, meine ich eine Geburt, eine Erneuerung durch den Geist Gottes, eine wesensmäßige Veränderung, dass etwas ganz Neues in mich hineingekommen ist. Petrus drückt das so aus, denn ihr seid göttlicher Natur teilhaftig geworden. Weil die Bibel sagt, nachdem der Mensch von Sünde gereinigt wurde, indem er zum Glauben gekommen ist, dass Jesus für meine Sünden zum Beispiel am Kreuz gestorben ist, wenn ich das glaube, dann bin ich davon reingewaschen. Er hat dafür bezahlt. Ich muss dafür nicht mehr zahlen. Bin da befreit. Und dann zieht der Geist Gottes in uns ein und fängt seine Arbeit an. Verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt die Bibel. Er verwandelt uns in das Bild Jesu Christi immer näher. Ich verstehe das immer wie so eine, man nennt das eine asymptotische Annäherung. Ja, das sind so Kurvenbahnen. Da ist eine Grundlinie und die Kurve versucht sich der immer anzunähern. Aber Aber erreicht sie eigentlich nie, vielleicht in der Ewigkeit, man weiß es nicht. Das nennt man eine asymptotische Annäherung. Und so ist das zumindest hier. Da verwandelt oder verändert uns der Geist Gottes, will uns verändern, wenn wir mitmachen, in das Bild seines Sohnes, dass wir ihm ähnlich werden. Und immer ähnlicher, und Vollkommenheit gibt es dann leider erst in der Ewigkeit. Und darauf dürfen wir uns freuen, weil wir werden so sein, wie der Herr Jesus ist, sagt die Bibel. Jedenfalls die, die an ihn geglaubt haben. Und dann gibt es auch Nahtoderfahrungen. Das hat bestimmt jeder schon einmal gehört, irgendwie, weil das ganz spektakulär ist. Jemand war herztot, vielleicht sogar gehirntot, so und so lange oder nicht wirklich gehirntot, aber er war tot. Und dann hat er irgendwelche Erscheinungen gehabt, hat einen Tunnel gesehen, am Ende des Tunnels ein Licht und dann Gestalten. Manche sind sogar oder wollen Jesus begegnet sein. Und da hört man ganz, ganz viele und dann meinen viele, okay, da scheint etwas dran zu sein, irgendwie, ob Christ, ob nicht Christ, sogar beim Atheist ist das passiert, jemand, der sagt, es gibt keinen Gott, aber alle haben ein Licht gesehen. Aber tatsächlich hat man herausgefunden, dass es ungefähr genauso viele sogenannte Nahtoderlebnisse gegeben hat, wo die Menschen sich in der Hölle wiedergefunden haben oder in höllischen Zuständen, Finsternis, Feuer, Qualen, Angst. Nur werden die nicht so bekannt gemacht, beziehungsweise die Menschen, die das erlebt haben, die geben das nicht gerne preis. Die geben das nicht gerne preis, weil, ja, wenn einer so ein Erlebnis gehabt hat, falls das überhaupt echt ist, das kann man auch anzweifeln. Aber wenn ein Mensch das gehabt hat, ja dann, oh, da war Licht und so, natürlich, ach, das passiert ja nur guten Menschen, davon erzähle ich gerne. Aber wenn einer irgendwas ganz Schreckliches da in diesem Koma erlebt hat, oder wie man das nennen mag, das erzählt man nicht so gerne, ja. Weil die Menschen werden gleich schlussfolgern, ah, das muss ja ein böser Mensch gewesen sein. Drum erzählt man das nicht so gerne, aber tatsächlich hat man herausgefunden durch Umfragen, dass es mindestens genauso viele oder ungefähr genauso viele negative Nahtoderfahrungen gibt. Ich selber gebe da nicht viel darauf. Das einzig Verlässliche, was es gibt, ist die Bibel. Nur hier kann man Gewissheit haben, weil hier Gott redet. Weil hier Jesus redet. Gott im Fleisch gekommen, der sich 12 Jünger um sich gesammelt hat und die hat er besonders unterwiesen in seiner Lehre. Er hat öffentlich gepredigt, danach hat er aber seine Jünger beiseite genommen und ist ihnen noch genauer erklärt. 3 Jahre lang, fast Tag und Nacht, waren sie mit ihm und um ihn und er hat sie geprägt und so weit, dass sie am Ende bereit waren, für ihn zu sterben. So hat er sie geprägt und so hat er sie überzeugt mit dem, was er gedacht, gesagt und getan hat. Hat er sie vollkommen überzeugt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, der mit dem Vater absolut eins ist. Und nur bei ihm gibt es Gewissheit. Er, der gestorben ist und am dritten Tag aus den Toten wieder zurückgekehrt ist, der gesagt hat, wenn ich erhöht bin, werde ich den Heiligen Geist schicken und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und die Bibel sagt, denn niemals, das sind Weissagungen oder Reden Gottes, Aussprüche Gottes. Und die Bibel sagt, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes haben getrieben vom Heiligen Geist geredet. Und wenn man die Bibel mit offenem Herzen liest, dann merkt man, das sind keine menschlichen Worte. Wenn man von Jesus liest, dann passiert genau das, was man erwarten würde, wenn Gott Mensch wird. Wunder geschehen, die man so noch nicht gehört hat. Er bringt Lehren, Worte Gottes, die Menschen komplett verändert haben, komplett das Leben umgestellt haben. Wenn man schaut, was da passiert ist, Menschen, denen er begegnet ist, dem Oberzöllner Zachäus zum Beispiel. Ein Zöllner, das war, die Juden damals hatten so wie wir, dick und doof, Max und Moritz, hatten nicht so einen stehenden Ausdruck wie Zöllner und Sünder. Das gehörte zusammen wie bei uns dick und doof, Max und Moritz. Die Zöllner und die Sünder, mit denen haben wir nichts zu tun. Das war Abschaum. Das waren Vaterlandsverräter, die mit der Besatzungsmacht, den Römern zusammengearbeitet haben. Das waren Zolleinnehmer, die das Volk ausgebeutet haben, ausbluten wollten, mitgeholfen haben, es auszunehmen. Die waren ausgeschlossen vom Gottesdienst. Die haben das alles geopfert, Vaterlandsliebe, Religion, eigene Ehre, dem Geld, dem Mammon geopfert. erklärte Materialisten, egal was ihr für mich über mich denkt, egal was mit mir passiert, Religion, Glaube, Ruf, mir egal, Hauptsache ich werde reich. Und so einer, der begegnet dem Herrn Jesus, der Jesus sagt, ich muss zu dir kommen und mit dir Gemeinschaft haben, ich will unter dein Dach kommen. Und innerhalb der kurzen Zeit eines Abendessens ist dieser Zachäus vollkommen verändert. Er sagt, Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, will ich es ihm vierfach zurückerstatten und die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Das, was der Zorn der Pharisäer und der religiösen Führer nicht geschafft hat, hat ein kurzes Essen mit dem Herrn Jesus geschafft. Ein komplett veränderter Mensch. Und das ist das Wundervolle am Herrn Jesus. Er ist wahrhaftig. Und ich möchte von jemandem noch erzählen, und das hat direkt damit zu tun, wo wir hinkommen nach dem Tod. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt. Und wir lesen, dass links und rechts von ihm zwei gemeine Räuber mitgekreuzigt wurden. Am Anfang haben beide ihn verspottet. Doch am Ende lesen wir vom einen, der weiterhin spottet, wenn du der Christus bist, der verheißene Retter, ja, dann rette dich und rette uns. Und der andere hat seine Meinung über Jesus grundlegend, radikal geändert. Er sagte, wir beide hängen hier gerechterweise. Dieses Gericht erleiden wir hier gerechterweise. Dieser hat aber nichts Unrechtes getan. Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Und der Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Ja? Wenn der Jesus etwas betonen möchte, hat er immer gesagt, wahrlich, wahrlich. Oder man kann das übersetzen mit Amen, Amen. Sinngemäß würde das heißen, ich werde dir jetzt etwas sagen. Du wirst es kaum glauben, aber es ist wahr. Wahrlich, wahrlich, heute noch, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist schon das Erstaunliche der Gnade, die Gott uns anbietet. Das war ein gemeiner Verbrecher, der des Todes würdig war damals. Er konnte nichts Gutes tun. Am Ende seines Lebens, er konnte nichts vorweisen. Er konnte nicht sagen, ja, ich bin dem Herrn Jesus 10 Jahre lang nachgefolgt. Ich habe dies und das getan. Er hat sich nicht mal taufen lassen können. Er hatte gar nichts außer sein Vertrauen, sein Glauben an Jesus. Er hat ihm Folgendes zugesprochen. Du bist der Christus, du bist der Messias und dir gehört das Reich und du hast die Macht, wenn du nur willst, mich dort hineinzubringen. Denke bitte an mich. Er hatte nichts als einen nackten Glauben an Jesus, sein Vertrauen. Hier, ich hänge hier in meinen letzten Stunden oder Zügen. Und was meine einzige Hoffnung ist, der dort für mich hängt. Und Jesus, ich habe mir gedacht, was ist passiert? Was ist passiert, dass er diesen Jesus plötzlich im Glauben angenommen hat? Und ich sehe eigentlich nur verschiedene Möglichkeiten. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der erste Vers von Psalm 22. Und schon damals wurde dieser Psalm 22 von den Rabbinern, von den jüdischen Lehrern als messianischer Psalm gedeutet. Hier ist die Rede vom Messias. Und dort steht etwas ganz Erstaunliches. Dort, also einmal sehen wir, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier, an seinem Todestag, wo er im Sterben ist, der Herr Jesus, wird das offenbar, was sein ganzes Leben lang ihn begleitet hat. Seine Gemeinschaft zu Gott, seinem Vater, das war ihm das Wichtigste in seinem Leben. Und selbst in seinem Tod hat er leidet dort ganz schrecklich, genagelt ans Kreuz. Wenn man sich hängen lässt, damit man atmen konnte, hat man schreckliche, also man musste sich hängen lassen, aber dann konnte man nicht atmen. Wollte man atmen und man drohte zu ersticken, musste man sich hochziehen, dann konnte man zwar atmen, aber hatte schreckliche Schmerzen. Und es ist so ein ganz stundenlanges Auf und Ab, manchmal tagelang, in den Tod hineingequäle. Mehr war das wirklich nicht. Das schrecklichste Hinrichtungsart, die sich der Mensch bis dahin so ausgedacht hat. Und dort in seinem Todeskampf, seine einzige Sorge ist, dass Gott, der Vater, sein heiliges Angesicht von ihm abwenden musste. Warum? Gestern habe ich es gezeigt, weil er zur Sünde gemacht wurde und Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde hat. Das hat er einmal gesehen und dann hat er erlebt, dass der Herr Jesus, der Unschuldige, der Heilige Gottes, der einzig Gerechte, gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Unschuldiger, der eine römische Geißelung durchgemacht hat, wo Knochenstücke an diesen sieben Strängen, die siebenschwänzige Katze wurde das genannt, Knochenstücke oder Metallstücke, Nägel, Scherben wurden dort eingeflochten und der Rücken wurde regelrecht durchpflügt, bis alles offen stand. Die Sehnen, Muskeln, Knochen, alles konnte man sehen. Die Dornenkrone wurde ihm über den Kopf gedrückt mit so langen Dornen. Er war wirklich von oben bis unten blutüberströmt. Und Jesaja prophezeite das Ganze 750 Jahre vorher. 750 Jahre schreibt er in Kapitel 53. Er war verachtet und wir haben uns abgewandt. Er war nicht mehr den Menschenkindern gleich, nicht mehr als Mensch zu erkennen. Wir mussten wegschauen, so übel war er zugerichtet. Und seine Sorge ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einmal die Beziehung zu Gott und dann die Liebe zu den Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt so geschichtliche Berichte, wo man so dieses stundenlange, tagelange Gequäle da hat, wo die Gekreuzigten dann von oben herab die Römer verflucht haben und den Kaiser. Weil in den Schmerzen, einmal habe ich tatsächlich mitbekommen, gelesen oder irgendwo gehört, wenn man Schmerzen hat und brüllt und schreit und sogar flucht, ja, dass man Schmerzen dann länger aushalten kann, haben so Studien ergeben. Ja, das kennt man vielleicht, wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut, dann so ein Mist, ja, verdammt, da will man am liebsten wirklich so instinktiv fluchen, ne, schimpfen. Und die haben dann von oben herab den Kaiser und die Römer verflucht. Und die sind dann mit der Leiter hoch und haben mit einem chirurgischen Einschnitt dafür gesorgt, dass sie ihre Zunge nicht mehr gebrauchen konnten. Und der Herr Jesus, er hängt dort und betet für seine Mörder, für seine Folterknechte, die ihn unschuldigerweise hingerichtet haben. Und das hat ihm gezeigt, dem Mitgekreuzigten, Jesus ist echt. Und es gibt, ja, man kann oft etwas vorspielen, wie so ein schöner Apfel, der von außen glänzt, dann beißt man hinein und dann ist das so ein halber Wurm, der so herausschaut. Und so kann ein Mensch das vorspielen, aber in extremen Situationen kommt ab und zu dann das wahre Wesen heraus. Und eine extremere Situation als den Tod gibt es nicht. Und gerade dort zeigt Jesus weiterhin sein wahres Gesicht. Und da hat er erkannt, das ist der Sohn Gottes. Selbst der römische Soldat unten musste sagen, als er gesehen hat, wie Jesus gestorben ist, lesen wir davon, er sagte, wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Das ist der Sohn Gottes. Und das hat diesen, ja, das hat diesen dann überzeugt, denke ich. Und vor allem ist mit dem Psalm 22 hat es noch eine besondere Bewandtnis als messianischer Psalm. Dort werden nämlich Büffel und Stiere beschrieben. Büffel und Stiere umgeben mich und reißen ihr Maul auf gegen mich. Und wenige Verse weiter, eine Rotte von Hunden hat mich umringt. Sie haben mir die Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Und genau das ist bei der Kreuzigung Jesu passiert. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ich jetzt sagen würde, Amazing Grace, ja klar. Und dann habt ihr gleich den Text, vielleicht auf Deutsch oder ihr wisst, was ich meine, das Lied. Wenn ich also bei einem englischsprachigen Publikum sage, oder Amazing Grace, how sweet the sound, die haben sofort die ganze Melodie und den Text vor Augen. Und so waren die Juden vertraut mit Psalm 22. Der Jesus zitiert diese erste Zeile, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sofort ist der ganze Psalm da. Weil das wurde regelmäßig in den Synagogen vorgelesen und gelehrt. Und dort stehen von Büffeln und Stieren, das sind reine Tiere. Im Verständnis der Juden sind das reine Tiere. Das waren die Juden, die Hohepriester, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht helfen. Steige herab und wir wollen glauben, dass du der Christus bist. Und so haben sie ihn gespottet. Ja, die reinen Tiere stehen für die Juden, die ihn dort verspottet haben. Und Hunde waren unreine Tiere. Und gerade die unreinen Tiere, die Römer, ja, stellvertretend für die Römer, die haben mir meine Hände und meine Füße durchbohrt. Und deswegen war er überzeugt, wegen der biblischen Prophetie, hier redet Gott. Und hier vor meinen Augen, kurz vor meinem Tod, sehe ich das erfüllt. Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Wahrlich, wahrlich, heute noch, sage ich dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das spricht schon davon, was sein wird nach dem Tod. Es gibt ein Paradies, aber die Bibel sagt, es gibt eben auch eine Trennung von Gott. Jemand, der seinen Glauben nicht bei Jesus festmacht. Und dazu möchte ich gerne wieder etwas zeigen, nämlich eine Präsentation, wo das ganz deutlich wird. Ich schaue seit Jahren nach Möglichkeiten, wie man das Evangelium so klar und so einfach und verständlich wie möglich erklären kann. Und das ist wirklich das Beste, das ich bisher gefunden habe. Das hat Wilhelm Pahls durch Eingebung, sage ich mal, sagte, das hat mir der Herr geschenkt bei einer Evangelisation im Seelsorgeraum, wozu ich dann auch einladen möchte. Da ist es ihm so gekommen, wie er das Evangelium darstellen kann. Und ich möchte einmal von der Bibel her, von Jesus her, von seiner Lehre her, was er sagt, worauf es ankommt, weil ihm kann man vertrauen. Gerade weil er nicht nur der Sohn des lebendigen Gottes ist, sondern auch aus den Toten zurückgekommen ist. Und die Botschaft des Herrn Jesus lautet ganz einfach. Er bestätigt, dass da ein dreieiniger Gott ist. Der Gott der Bibel ist ein dreieiniger Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind der eine Gott. Ein Gott, der sich in drei Personen zeigt, der in drei Personen existiert, aber es ist ein einziger Gott. Und das können wir jetzt nicht, darauf kann ich nicht eingehen, obwohl das wirklich das meine Lieblingsthemen ist. Und die Bibel sagt über Gott, dass er nicht nur Liebe ist und barmherzig und gnädig, sondern wie gesagt, keinesfalls lässt er ungestraft. Weil Gott ist gerecht. Gott ist unwandelbar. Er verändert sich nicht. Er ist unwandelbar gerecht. Er kann unmöglich nicht gerecht sein. Und wenn jemand ein Unrecht begeht, dann will und muss er gerecht richten. Das ist, weil Gott von seinem Wesen her so ist. Und das ist eine unangenehme Seite, die man von Gott heutzutage gar nicht gerne hört. Vom lieben Herrgott, da lässt man sich gerne was sagen, das ist so eine angenehme Vorstellung, so ein Opa, so ein Rauschebart, so ein Weihnachtsmann-Typ, den lässt man sich gerne gefallen. Wenn es einen Gott gibt, so einen, okay, mit dem kann ich leben. Schön, dass du diesen Glauben hast, freut mich für dich. Für mich ist das nichts, hört man oft. Und weil Gott eben heilig und gerecht ist, gibt es oder ergeben sich zwei Wege. Wenn ich mit Gott lebe, ihm wohlgefällig lebe, dann spricht die Bibel, der Herr Jesus selbst, von einem breiten und von einem schmalen Weg. Der Herr Jesus sagt, breit ist der Weg und weit das Tor, das ins Verderben führt, in die Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm gehen. Und schmal ist der Weg und eng die Pforte, die zum ewigen Leben führt. Und nur wenige sind es, die diesen Weg finden. Und dieser Weg ist er selbst. Der Weg heißt nicht, dass es so schwer ist. Es ist der einfachste Weg, den es zu gehen gibt. Er ist so eng, dieser Weg ist so eng, weil es nur durch Jesus, diese Heiligkeit, Gerechtigkeit, Sündenvergebung ist nur durch Jesus möglich. Gott ist alles andere als eng. Ja, wie Paulus schreibt, denn unser Herz ist weit geworden. Und so ist Gottes Herz weit geworden für uns. Das ist der einfachste Weg. Jesaja sagt wiederum, es wird einen Weg geben, einen Weg, einen heiligen Weg wird Gott machen. Selbst Einfältige können auf diesem Weg gehen. Also, dass der Weg eng ist, heißt nicht, dass er so kleinkariert ist und von Gesetzen und Geboten eingeengt. Das heißt, er ist eng, weil nur Jesus dieser Weg ist. Nirgendwo anders. Es gibt keinen anderen Namen, in dem Rettung ist. Nämlich nur in Jesus. Und wenn ich mit Gott lebe, dann ist das, ich folge Jesus nach. Und so ergibt sich ein breiter und ein schmaler Weg. Und jeder Mensch ist von Gott erschaffen worden. Und leider sagt die Bibel, ist es die Botschaft der Bibel, ist es traurige Wirklichkeit, dass jeder Mensch erst einmal auf dem breiten Weg geboren wird und das ergibt sich vom Sündenfall her, vom sogenannten Sündenfall durch Adam und Eva. Das erste Menschenpaar, das diesen radikalen und vollkommenen Riss verursacht hat zu Gott. Und viele sagen, ja, von der Frucht gegessen, kein Apfel, es war eine Frucht, sagt die Bibel. Und deswegen das Ganze, weil man von einer Frucht gegessen hat, da steckt weit, weit mehr dahinter. Dieses sündige Wesen, mit dem wir geboren werden, was wir von unseren ersten Eltern mitbekommen, vererbt bekommen haben, dieser Drang dazu, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, seinen Vorteil zu suchen und so das Gegenteil vom Herrn Jesus zu sein, ja, sich rächen zu wollen, voller Hass zu sein, Feinde zu haben, die man hasst. Der Jesus hat für seine Feinde gebetet. Vergib ihnen. Er war der Ausdruck der Liebe, aber auch der Gerechtigkeit Gottes, weil er sie am Kreuz getragen hat. Und jeder Mensch kommt erstmal auf diesem Weg, wird als gefallenes Geschöpf geboren. Weil was dort im Garten passiert ist damals, das war nicht nur einfach, dass das von einer Frucht gegessen wurde. Da hing viel mehr dahinter, geistlich betrachtet. Gott hat sich geoffenbart, hat aus seinem Inneren, ja, der Herr Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was in dir ist, das wird aus dem Mund hervorgehen. Und Gott, der die absolute Wahrheit ist, gibt sein Wort und sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Nur von diesem nicht, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr ganz gewiss sterben. Und der Mensch hatte Gemeinschaft dort in Gott. Es war wunderbar. Gott hat etwas gesagt und lebte in Abhängigkeit zu Gott. Wie wir gestern darüber geredet haben, Adam und Eva, das erste Menschenpaar, hatte absolute Gemeinschaft mit Gott. Er war dort, er hat sich manifestiert. Sie hatten wirklich Umgang miteinander, weil später lesen wir davon, ich hörte deine Stimme und deine Schritte und ich fürchtete mich. Nach dem Sündenfall fürchtete ich mich plötzlich vor dir. Vorher eine vertraute, liebevolle Gemeinschaft. Und jetzt kommt der Widersacher, der gefallene Engel Satan. Und weil kein anderer Mensch da ist, gebraucht er als Medium ein Tier, die Schlange. Und gebraucht sie und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, ja, Diabolos, Teufel heißt Durcheinanderbringer. Er stiftet erstmal Verwirrung. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Erst einmal Zweifel und Verwirrung, Durcheinanderbringung? Sollte er gesagt haben, von keinem Baum? Ja, Gott verbietet euch alles. Bei Gott ist ja alles verboten, alles was schön ist, das ist verboten bei Gott. So eine Spaßbremse. Das ist das Bild, das der Widersacher bei den Menschen heutzutage prägen möchte. Gott ist eine absolute Spaßbremse, alles so eng, so eng, so eng. Und Zweifel sehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ach, die Bibel kann doch nicht das Wort Gottes sein. So ein rückständiges Weltbild, also bitte. Das ist das, was der Widersacher Gottes bei uns prägen möchte. Und dann passiert Folgendes. Hier, das Wort Gottes, zu dem er steht, wo seine ganze Ehre auch davon abhängt. Und dann das Anti-Wort Gottes. Und der Mensch stellt sich in die Mitte, der in der Abhängigkeit von Gott gelebt hat, bei ihm festgemacht hat, löst sich erst einmal und macht sich jetzt zum Richter der Wahrheit. Hier ist Gott, hier ist das andere, ich wähle das hier. Keinesfalls werdet ihr sterben, denn ihr werdet sein wie Gott. Gott will euch etwas vorenthalten, er belügt euch. Und durch diese Entscheidung, sich gegen Gott zu wenden, wurde Gott zum Lügner gemacht. Zum Lügner. Und der Jesus sagt, wenn der Teufel lügt, dann redet er aus seinem eigenen Wesen heraus, weil er ist der Vater jeder Lüge. Man könnte sagen, Gott wurde zum Satan gemacht, zum Teufel. Durch diese Entscheidung, sich von ihm abzuwenden. Und das hat einen tiefen geistigen Riss verursacht. Die Bindung zu Gott, der das Leben selbst ist, war dahin. Und so kam der Tod, die Leid und Krankheit in die Welt. Gott hat die Welt sogar umgestaltet. Im Römerbrief Kapitel 8 sagt Gott, dass die Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist. Sie seufzt, sie ächzt und stöhnt und ist beschwert. Genauso wie wir. Gott hat also die Welt dem gefallenen Zustand des Menschen angepasst. Und wir merken das. In unserer heutigen Zeit, heute fragt keiner nach Gott, es geht uns gut. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll. Wenn uns die gebratenen Fische in den Mund fliegen, ja, da fragt keiner nach Gott. Da fühlt sich der Mensch stark und selbstsicher. Und Gott hat die Umwelt so angepasst, dass die Tiere sich angefangen haben, auch gegenseitig zu fressen. Und Leid, Krankheit, Tod, Neid, Hass, kurz Sünde ist in die Welt gekommen. Damit der Mensch zu Gott getrieben wird. Damit er die Gottesferne wirklich spürt. Und das ist der Fall, das sagt die Bibel. Das soll nämlich die Sünden darstellen. Die Bibel sagt, jeder Mensch hat gesündigt, es gibt keinen Unterschied. Niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Und es sind so große Sünden, das kann jetzt Stalin, Hitler oder Mao sein. Dann gibt es jemanden, der hat vielleicht kleinere Sünden, ja? Jemand ist vielleicht, was soll ich sagen, ausgeglichen. Dann so eine Mutter Teresa, sage ich mal. Auch sie hat gesündigt, vielleicht wenig in größeren Abständen, aber letztendlich hat jeder gesündigt. Einer hat in der Jugend es vielleicht ganz schlimm getrieben und ist im Alter ruhiger geworden, aber jeder hat gesündigt. Niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen uns, sagt die Bibel. Und die Sünde schafft eine Trennung zu Gott. Wieder Jesaja 59, gleich die ersten Verse. Der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Der ist nicht lahm und schwach geworden oder zu kurz. Und sein Ohr ist nicht taub geworden. Sondern eure Sünden haben eine Scheidewand, eine große Mauer zwischen euch und eurem Gott geschaffen, so dass er nicht hört. Sünde trennt von Gott. Und die Bibel sagt, dass irgendwann der Tod eintritt. Und Tod, wie gesagt, heißt nicht, ich höre auf zu existieren. Tod heißt, der unsichtbare Teil wird vom sichtbaren Teil vom Körper, Geist und Seele werden vom Körper getrennt. Wie der Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Der wird getrennt. Und dann sagt die Bibel, wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und nach dem Tod kommt dann das Gericht. Und hier wird Gott, der gerecht ist, gerecht richten und wird die gerechte Strafe aussprechen. Und dann folgt die ewige Trennung von Gott, eine Verdammnis, eine ewige Verbannung aus der Gegenwart Gottes hinweg, in die Finsternis, in das Feuer, das nicht anders beschrieben werden kann in irdischen Bildern wie vom Lazarus und dem Reichen, wo beide gestorben sind. Der eine im Schoß Abrahams, ein Sinnbild für das Paradies, und der andere am Ort der Qual, wie es genannt wird. Das sind so Bilder, die das beschreiben, die einfach wirklich sehr, sehr gewaltig sind. Das ist, und ich sage den Leuten immer, das mag vielleicht kein angenehmer Gedanke sein, aber es ist kein fremder Gedanke. Das ist alles andere als ein fremder Gedanke. Wir haben hier Gesetze, wir haben hier Gerichte und Richter und Gefängnisse. Und man stellt sich nur vor, Gott hat sein Gesetz. Gott hat einen Gerichtstag bestimmt, den er auch einberufen wird. Er selbst wird Richter sein, in Jesus wird er richten. Und er hat auch sein Gefängnis. Und jetzt könnte vielleicht jemand sagen, wie kann Gott so penibel sein? Wie kann es so kleinlich sein? Nehmen wir mal an, jemand hätte vielleicht nur einmal gelogen, ja? Wie kann Gott so kleinlich sein und für eine kleine zeitliche Sünde schon dann eine ewige Strafe ansetzen? Wie geht das? Und das ist eine Sache der Autorität. Das kann man ganz leicht erklären. Als ich noch kleiner war, und als ich mal, nehmen wir mal an, ich belüge mein Geschwisterlein und wir sind so gleichgestellt, da ist mir fast nichts passiert, eigentlich gar nichts, wir waren gleichgestellt. Habe ich aber meine Eltern belogen, die über uns standen, die eine höhere Autorität hatten, das gleiche Vergehen, nämlich eine Lüge, habe ich meine Eltern belogen, hatte das Konsequenzen. Hausarrest, Hintern ausgeklopft, kein Taschengeld, kein Nachtisch, was es nicht alles gibt, ja. Belüge ich aber einen Polizisten, dann kann ich schon mit einer Geldbuße rechnen. Belüge ich einen Richter, der über dem Polizisten ist, komme ich schon ins Gefängnis. Kann ich schon ins Gefängnis kommen. Das war ja vor kurzem dieser Fall mit dem Böhmermann, oder wie er heißt, ne? Mit seinem Spottgericht über Erdogan. Der musste ja richtig bangen, dass er ins Gefängnis kommt, weil er einen Staatsoberhaupt beleidigt hat. Aber jetzt richten sich unsere Vergehen gegen den ewigen Gott und mit absoluter und ewiger Autorität. Und deswegen sind die Folgen auch ewig. Das ist eine Sache der Autorität. Und wir neigen leider dazu, die Sünden des Nächsten, unseres Nebenmenschen, mit dem Fernglas zu sehen und sehen sie so gewaltig. Auch kleine Sünden, die weit weg sind von uns, die werden auf einmal so groß und so klar. Aber geht es um unsere Sünden, dann drehen wir das Fernglas um. Schon mal gemacht, als Kind oder auch als Erwachsener. Und dann wird alles so mikroskopisch klein, was so hier in der Nähe ist, ist plötzlich ganz weit weg. Und so sind wir gestrickt, dass wir unsere Sünden kleinreden. Der andere hat immer Schuld beim Streit, wir nicht. Und mit der Autorität ist das eben so eine Sache. Mein Schwager hat mir erzählt, ja, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen. Mein Schwager hat mir von einem Freund erzählt, der ist mit dem Motorrad gefahren und wird dann von der Polizeistreife angehalten, soll rechts ranfahren. Der Polizist steigt aus, geht zu ihm hin und so aus Gewohnheit sagt er, können Sie bitte aussteigen? Aussteigen, aus Gewohnheit. Ne? Und er sagt, reicht es nicht, wenn ich das Fenster runterkurbel? Hat er eine Geldbuße bekommen? Hat er eine Geldbuße bekommen wegen Beamtenbeleidigung? Ja, weil das ist jemand, der mit Autorität ausgestattet ist. Hätte er erst zu mir gesagt, hätte ich ihm gesagt, du Blödmajo, machst du dich lustig über mich. Aber ich hätte keine Autorität, ihm eine Geldstrafe zu geben. Ja, eine Geldbuße. Das hat mit Autorität zu tun. Und bei Gott wirklich, das Vergehen gegen den ewigen Gott hat entsprechend ewige Konsequenzen. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch Zeugen Jehovas oder Muslimen. Muslime glauben, Jesus war ja nur ein Mensch, nur ein Geschöpf, nur ein Prophet. Zeugen Jehovas sagen, er ist nicht die zweite Person des einen dreieinigen Gottes, er ist ein Geschöpf, der Erzengel Michael nämlich. Und das ist das Problem. Wenn Jesus nicht Gott und Mensch war, dann kann er dieses schwere Gewicht, diese ewige Schuld nicht sühnen, nicht bezahlen, nicht wegnehmen. Er muss Mensch sein, sagt die Bibel, weil wir Fleisch und Blut haben, weil wir Menschen sind. Musste er gleicherweise Fleisch und Blut teilhaftig werden. Warum? Damit er uns stellvertreten kann. Damit er unseren Platz einnehmen kann, für uns den Kopf hinhalten kann. Gleichzeitig muss er der ewige Gott sein, damit er die schwere Schuld gegen Gott tragen, sühnen und wegnehmen kann. Und das ist nur bei uns möglich, nur beim christlichen Glauben. Nur die Bibel bietet eine wirkliche Lösung für das Sündenproblem. Durch die Trinität, durch die Gottheit Jesu. Wir brauchen einen Erlöser, der groß genug ist, aber gleichzeitig sich klein gemacht hat. Das geworden ist, was wir sind. Das sind so herrliche Wahrheiten des Evangeliums. Da könnte ich wirklich ins Schwärmen kommen. Ich bin da jedes Mal begeistert davon. Und weil das jetzt der Zustand ist, das Evangelium habe ich mal gehört, es ist nicht nur eine Frohbotschaft, sondern auch eine Drohbotschaft. Das ist der Teil, wo man sagt, es ist eine Drohbotschaft. Schau mal, das droht dir. Und dann kommt der gute Teil, weil Gott eben nicht nur heilig und gerecht ist, sondern auch gnädig und barmherzig und geduldig und retten möchte, ist er in Jesus Mensch geworden. Und durch das Kreuz konnte Jesus sagen, ich bin die Tür, diese enge Pforte, ich bin das. Der enge Weg, ich bin das. Nur durch den Glauben an mich kommst du auf den schmalen Weg durch die enge Pforte. Das bin ich. Nehmt diese Tür. Wer durch mich eingeht, wird ewiges Leben finden. Vergebung seiner Schuld. In Gemeinschaft mit Gott kommen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird selber zum Kind Gottes werden. Weil Gott dann den Geist seines Sohnes schickt, der uns verändert. Das ist so herrlich. Ich liebe das, wenn Paulus sagt, denn wir haben keinen Geist der Knechtschaft bekommen, so dass wir uns wieder fürchten müssten. So einen religiösen Geist, wo man nie weiß, ob das reicht, was ich tue an Leistung. Wo alles von mir und meiner Leistung abhängt. Nein, wir haben den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft bekommen. Als Kinder dürfen wir uns Gott nahen und sagen, Abba, aramäisch, Papa, lieber Vater. In so einem Zutrauen dürfen wir uns Gott nahen. Durch Jesus, durch den Sohn. Und das ist das Evangelium. Wenn ein Mensch diese Botschaft hört, dass Gott so unaussprechlich heilig und gerecht ist, aber auch so unaussprechlich bereit war, seine Liebe zu offenbaren, indem er Mensch wird in Jesus und für uns die Sünder als heiliger Gerechter für Sünder und Ungerechte stirbt. Wer das hört, das soll dieser rote Punkt darstellen. Diesen Augenblick, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen doch nicht. Wenn ein Mensch von Gott angesprochen wird und gezogen wird, dann soll er im Glauben zu Jesus kommen, der gestorben und auferstanden ist aus den Toten, und dort quasi seine Sünden ablegen. Das nennt man die Bekehrung. Ich halte mich für gut und gerecht und jetzt kehre ich um. Ich denke um. Nein, ich bin es nicht. Ich wende mich dir zu und erkenne, du bist heilig und gerecht und ich nicht. Ich brauche Vergebung. Und hier bin ich, alle meine Sünden, ich lege sie vor dir hin. Als Gesamtpaket muss man nicht mal einzeln nennen. Außer einem quälen bestimmte Sünden, schwerwiegende Sünden, vielleicht Abtreibung. Ja, aber ihr kennt, dass das Mord war oder Verschiedenes. Die kann man auch speziell aussprechen vor Gott. Aber es reicht zu bekennen, ich bin ein Sünder. Und der zweite Schritt ist, ich nehme Jesus auf in mein Leben. Ich beginne ein Leben mit ihm. Ich lese von ihm. Ich sage, du bist der Herr. Du bist der Herr. Und hier ist das Wort des Herrn. Das hier ist der Herr. Und hier hat er gesprochen. Und darum hat das höchste Autorität. Und nichts davon soll leer zu Boden fallen, was der Herr gesprochen hat. Das heißt es, an Jesus zu glauben, mit dem Mund zu bekennen, du bist der Herr, du bist Yahweh, du bist Gott. Und dann ergibt sich alles andere. Wenn er der Herr ist, dann ist das hier sein Wort und auch die höchste Autorität in meinem Leben. Weil die Bibel sagt, alle, die ihn in Glauben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Nicht jeder ist automatisch ein Kind Gottes. Ein Geschöpf ja, aber nicht Kind Gottes. Der Jesus hat zu seinen Zeitgenossen, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn so heftig attackiert haben, gesagt, wenn ihr Kinder Abrahams wärt, dann würdet ihr auf mir glauben. Aber jetzt versucht ihr mich zu töten, was Abraham nicht im Sinne hatte. Ihr wollt das tun, was euer Vater tun will. Ihr seid nämlich Kinder des Teufels. Das hat er, der Herr Jesus, der Sanftmütige, der Demütige, der Liebevolle, Barmherzige gesagt. Er hat nämlich auch die Wahrheit gesagt und das ganz klar und deutlich, weil der Mensch Wahrheit braucht. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, in meiner Lehre, in dem, was ich sage, werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und darum hat er sie uns nicht vorenthalten. Also der Mensch muss Jesus auch noch aufnehmen in sein Leben. Und dann wird er wiedergeboren durch den Geburtskanal hindurch, geht durch diese Tür hindurch auf den schmalen Weg und fängt, erfüllt mit dem Geist Gottes, ein neues Leben an unter der Herrschaft Jesu. Das ist nicht immer leicht. Es geht auf jeden Fall Richtung Herrlichkeit, aber es stellen sich immer wieder Barrieren in unser Leben auf. Christsein ist nicht einfach. Der Jesus hat gesagt, nehmt mein Joch auf euch. Ja, mein Joch ist aber sanft und meine Last ist leicht. Das geht nicht ganz ohne Joch ab und es geht nicht ganz ohne Last ab. Aber im Vergleich dazu, was man ohne Gott bekommt, ist das sanft und es ist leicht. Es lohnt sich, auch durch tiefe Täler zu gehen, Leid zu erfahren, weil das Sinn macht. Es prägt uns, formt uns. Gott geht seine Wege mit uns. Er lässt uns sogar antasten vom Satan manchmal. Paulus, von dem ich erzählt habe, er sagte, ein Engel Satans ist mir zur Seite gestellt worden, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe, aufgrund der hohen Offenbarungen, die ich bekommen habe. Er war damals im Tempel und wurde entrückt, sagte, bis an den dritten Himmel. Und ich habe dort gehört und gesehen, was kein Mensch sagen kann oder aussprechen kann. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, nimm ihn von mir. Und dreimal hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen ist meine Kraft mächtig. Und die Bibel sagt deutlich, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Aber es lohnt sich wirklich. Und wenn sich Sünde einschleicht und wir umstrickt werden, dann sagt die Bibel, es ist ganz einfach, das loszuwerden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Nur bekennen. Wenn wir bekennen, dann wird das passieren. Ein Versprechen Gottes, ob ich mich so fühle oder nicht. Weil im gleichen Brief sagt es, der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Im gleichen Brief sagt er, auch wenn unser Herz uns verklagt, Gott ist doch größer. Ich selber muss diese Vergebung, die Gott mir hier verspricht, oft im Glauben annehmen, weil mein Herz, mein Gefühl, die kommen da nicht mit. Die sagen, nee, das ist noch nicht gut. Aber Gott hat gesagt, ich bin von jeder Schuld befreit und gereinigt, von jeder Ungerechtigkeit, durch das alleinige Bekennen. Dort steht nichts von Tränen, dort steht nichts, dass ich mir vor Trauer und Leid hier mein Kleid zerreiße. Oh. Dort steht einfach Bekennen, weil es ist so leicht, dass uns die Sünde umschlingt und wir uns darin verstricken und hinfallen, geistlich gesprochen. Noch leichter ist es, dass wir in Ordnung zu bringen, alleine bekennen. Alleine bekennen, so einfach hat uns Gott das gemacht. Und dann, nachdem der Mensch das getan hat, dann geht es weiter Richtung Herrlichkeit. Und dieser Kampf, der hört erst im Himmel auf. Weil die Bibel sagt, dass wir unsere fleischliche Natur haben, dieses gefallene Wesen mit all seinen Neigungen, aber gleichzeitig ist der Geist Gottes zu uns gekommen, in uns, hat in uns Wohnung genommen. Und jetzt sagt die Bibel, das Fleisch ist gegen den Geist und der Geist ist gegen das Fleisch, damit wir nicht tun, was wir wollen. Und ich habe von einem Missionar gehört, vielleicht was, ich weiß nicht genau, wer es war, auf jeden Fall hat er in Nordamerika unter den Indianerstämmen missioniert. Und der Häuptling, der ganze Stamm hat sich bekehrt. Und er war einige Zeit dort, musste aber zurück nach England. Nach einiger Zeit, nach ein paar Jahren ist er wiedergekommen, steht vor dem Häuptling und fragt ihn, und wie geht es dir so als Christ? Und wie die Indianer so reden, so bildlich, ja, da gibt es auch diesen einen Film, der mit dem Wolf tanzt, so hat er dann auch geheißen, ach, das ist der mit dem Wolf tanzt, die reden so bildlich. Und dann hat er gesagt, ich habe festgestellt, dass in mir zwei Hunde sind, die miteinander kämpfen. Ein weißer Hund und ein dunkler Hund. Und der Missionar lächelt so, weiß Bescheid, Fleisch und Geist stehen in einem beständigen Kampf miteinander. Und wer gewinnt? Und da sagt der Indianer, Häuptling, immer der, den ich am meisten füttere. Eine ganz tiefe Wahrheit. Wenn ich in der Bibel lese, voll werde, das mit dem Wort Gottes, das Wort Gottes Jesu aufnehme und zu ihm bete, umso mehr Raum bekommt der Geist Gottes in mir. Die Bibel sagt, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das Leben, von dem Jesus gesprochen hat. Und damit kommen wir dann auch schon zum Schluss. Ich möchte nur noch auf etwas hinweisen, dass ich zu den Gesprächen einlade. Wer diese Notwendigkeit spürt, der sollte das wirklich tun. Das ist die letzte Gelegenheit, zumindest mit mir. Man kann das selbstverständlich alleine machen. Man kann spazieren gehen, mit dem Herrn reden. Das, wovon ich geredet habe, selber machen. Aber die Erfahrung zeigt, wer das macht, der hat später oft Probleme mit dieser Heilsgewissheit, dass er sich seiner Rettung gewiss ist und in Zweifeln kommt, weil wir immer wieder angefochten werden. Drum ist das gut, im Beisein einer Person zu machen, unter Zeugen. Evangelisten rufen auch oft nach vorne. Wenn du das brauchst, dann komm nach vorne. Bezeug das hier vor den Leuten. Das ist so ein Kampf. So ein Kampf ist das. Wenn man den gewonnen hat und sich wirklich vor den Augen der Menschen traut, nach vorne zu kommen, das ist ein einschneidendes Erlebnis oder Ereignis. Und das bleibt sitzen. Ja. Und daher möchte ich auch dazu einladen, dann auch in den Seelsorgeraum zu kommen und das zu tun. Und auch als Christen sind wir angesprochen. Auch als Christen sind wir angesprochen. Die größte Lüge, glaube ich, und das hat mein Lehrer, einer meiner Lieblingslehrer damals gesagt, und ich glaube, dass das wahr ist, die größte Lüge, die der Satan, der Widersacher Gottes, in unsere Gedanken so einpflanzen konnte, ist die Vorstellung, dass es egal ist, wie wir hier leben. Wie wir hier leben, ist entscheidend, auch für uns Christen. Und ich möchte das gerne veranschaulichen. Ich war nämlich, es ist gar nicht so lange her, ich glaube ein halbes Jahr, war ich da gelegen, nachts konnte nicht einschlafen. Und habe ich so an den Herrn gedacht, mit dem geredet und dann hatte ich das. Ich habe das nicht gesucht, das ist auf einmal so gekommen. Ich konnte an den Tod denken, musste einfach an den Tod denken. Und habe mich gefragt, wie ist das wohl, Josef, du wirst sterben. Du weißt gar nicht, ob du morgen aufwachst. Wie ist das eigentlich? Wirst du das erleben, bewusst erleben? Und dann habe ich mir versucht, das so bewusst auszumalen. Und das war für mich persönlich ein sehr einschneidendes Erlebnis vor einem halben Jahr. Und ich konnte das wirklich fühlen, diesen Augenblick. Ich konnte das ganz bewusst vor mir haben und dessen ganz gewahr sein. So dieser Augenblick, wo ich merke, okay, jetzt geht es dem Ende zu. Wo ich merke, die Lider schließen sich und dann kommt er. Der letzte Atemzug. Augen zu und dann öffnet sich das Tor in die Ewigkeit. Ich konnte das so richtig greifen und das ist mir so richtig in die Glieder gefahren und das hat dafür gesorgt, dass ich mein Leben durchforscht habe und mich gefragt habe, Josef, bist du zufrieden mit deinem Leben, so wie es derzeit ist? Bist du bereit? Könntest du jetzt diesen letzten Atemzug so erleichtert sogar tun? Oh ja. Kannst du das? Oder gibt es etwas, wo du sagen würdest, dann, da wäre noch mehr gewesen. Das hätte ich tun können. Jetzt ist zu spät. Das hat dafür gesorgt, dass ich mir vorgenommen habe, am Samstag, wenn ich nicht dienstlich unterwegs bin, Jugendliche auch mitzunehmen und in Fußgängerzonen zu gehen und dort öffentlich Botschaften zu halten, die Menschen anzusprechen. Auf einer Tafel so ähnlich wie hier zeichne ich das auf und die Leute können dem wunderbar folgen. Viele bleiben stehen, viele gute Gespräche. Das hat zum Beispiel bei mir dafür so gesorgt. Und dann möchte ich auch euch als Geschwister ermutigen, macht das einmal, prüft euch. Seid ihr zufrieden mit dem Leben, so wie es ist? Oder ist da etwas, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich hätte ich viel mehr rausholen können. Eigentlich wäre es das wirklich wert gewesen. Und jetzt, im Angesicht des Todes, sehe ich das so klar, wie das mir so schmerzhaft bewusst. Weil ich habe auch, wurde so geprägt und oft so diese etwas beschönigenden Vorstellungen. Ja, es gibt diesen einen großen weißen Thron am jüngsten Tag, am Gericht, am Tag des Gerichts. Den gibt es, aber da kommen die Christen nicht hin. Christen kommen vor den Richterstuhl Christi. Hier geht es um die Höhe der Strafe, beim Stuhl Christi geht es um die Höhe des Lohnes. Weil im Griechischen wird auch ein anderes Wort benutzt, Bema, und das hat man in der Antike zum Beispiel bei den Olympischen Spielen gebraucht. Wenn die Sieger gekürt, gekrönt wurden, erster, zweiter, dritter Platz und so, ja, das war der Bema. Aber die Bibel sagt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, was er gewirkt hat durch den Leib, sei es Gutes oder Böses. Und ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis so gekommen, auch durch die Gleichnisse, die Herr Jesus bringt von den faulen Knechten, dass es für manche Christen wirklich nicht gut ausschauen wird vor dem Thron Christi. Manche werden bei seiner Ankunft, wenn er wiederkommt, schamrot werden. Nicht jeder wird hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Dann sagt Paulus, am Tag des Gerichts wird alles im Feuer geoffenbart werden. Christus ist die Grundlage. Eine andere Grundlage kann keiner legen. Jetzt seht aber zu, wie er darauf baut, auf dieser Grundlage. Manche bauen mit Gold, Silber und Edelsteinen, Material, das nicht verbrennt, andere aber mit Holz, Heu und Stoppeln. Und wie das Werk eines jeden ist, nicht die Werke, sondern insgesamt das Leben, und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn es bestehen bleibt, so wird der Lohn empfangen, wenn es aber verbrennt, so wird er Schaden erleiden, Verlust. Er wird zwar gerettet werden, aber doch so wie durchs Feuer hindurch. Es ist nicht schön, ins Feuer zu fallen und dann noch in letzter Sekunde herausgerissen zu werden. Ja. Beim einen der Knechte, der faul war und nicht gehandelt hat, ja. Der andere haben 10 Talente bekommen und es verzehnfacht, der andere 5 hat es auch verdoppelt, ja, oder weitere 10 hat er gebracht, der andere hat weitere 5 gebracht und der andere hatte 2 und hat sie vergraben, in seinem Schweißtuch vergraben. Und da kommt auch wieder diese Weisheit des Herrn zutage. In dem Gleichnis spricht er als König, der dann wiederkommt. Gut gemacht, treuer Knecht. Über weniges warst du gestellt, über vieles sollst du gesetzt werden. Du auch gut gemacht. Und du? Ich hatte Angst, denn ich wusste, du bist ein strenger Herr. Dort, wo du nichts eingelegt hast, wo du nichts gestreut hast, dort bekommst du und erntest du. Und der Herr fängt ihn mit seinem eigenen Wort und sagt der Herr Jesus, unsere eigenen Worte werden unsere Richter sein. Er sagt, aha, wusstest du, dass ich streng bin und wusstest du, dass ich dort etwas einnehme, wo ich selber nicht gearbeitet habe und ernte, wo ich nicht gesät habe? Du bist dir bewusst, dass ich so einer bin und dass es diese Möglichkeit gibt. Warum hast du das nicht auch getan? Warum bist du nicht zu den Wechseln gegangen? Und dann hätte ich das meine mit Zinsen zurückbekommen. Du hättest auch nichts gearbeitet. Ja, das, was du mir vorwirfst, du stellst mich hin als harten Herrn. Das, was du mir vorwirfst, hättest du auch machen können. Geh zu der Bank, zu den Wechslern, lege dort die 2 Talente ein oder dieses eine Talent, mit Zinsen werde ich zurückbekommen. Aus deinem eigenen Mund, nach deinen eigenen Worten werde ich dich richten. Führt ihn ab und dann heißt es, er wurde entzweigehauen. Ja, das macht, hat ein König gemacht. Bei uns, beim Richterstuhl Christi, glaube ich, wird es anders ausschauen. Dort heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein Richter der Gedanken. Es scheidet Mark und Bein, Seele und Geist. Und nichts ist vor ihm verborgen. Und dieses Schwert wird uns vor dem Richterstuhl Christi, die Wahrheit, wird uns durchleuchten. Da wird mir schön seziert werden, sage ich mal. Was im Geheimen gesprochen wurde, wird von den Dächern verkündigt werden. Es gibt nichts, was verborgen ist und nicht geoffenbart werden wird. Ich habe das mal einem meiner Brüder gesagt, dass alles offenbar werden wird. Und er schaut mich so an. Er geht in keine Gemeinde. Ich glaube, er ist wiedergeboren, aber geht in keine Gemeinde. Führt kein geordnetes christliches Leben. Schaut er mich an. Meinst du das jetzt ernst? Diese Wahrheit hat er noch nicht gehört, weil er eben nicht in die Gemeinde geht, keine biblische Lehre hört. Ja, das wird so sein. Ich habe richtig den Tag, habe ich ihn ruiniert. Und das wird tatsächlich so sein, ja. Weil dieser Bema, auch der Pilatus setzte sich auf den Bema. Im Griechischen steht, er setzte sich auf den Bema und verurteilte Jesus, dass er gekreuzigt werden sollte. Also es ist nicht so, wie oft das, glaube ich, so schön malen. Für manche von uns, für mich selber bestimmt auch, es wird vieles ans Tageslicht kommen, was ich in Selbstsucht getan habe. Weil niemand von uns, und ich denke, wenn wir unsere Sünden bekennen, ins Reine kommen mit Gott, sagt er, er wirft sich ins äußerste Meer, versenkt es in die Tiefe des Meeres und wird nie mehr daran gedenken. Darum ist es so wichtig, mit den Sünden zu brechen, Buße zu tun als Christ, umzukehren, das ins Reine zu bringen. Gott wird daran nie mehr gedenken. Ich denke, das wird dann nicht vor dem erwähnt werden, nie wieder. Er wird nicht mal daran denken. Und als letzte Veranschaulichung, ich habe das mal so gesehen und mich hat das fasziniert. Das soll die Zeitlinie darstellen. Ich mache das mal hier so. Von einem Prediger Francis Kahn oder Chang, wie der heißt, habe ich das gesehen. Und er hat gesagt, schaut mal, die Bibel sagt, der Mensch lebt 70 oder 80 Jahre, wenn es hochkommt. Und was wird uns immer gesagt? Was ist so diese Einstellung, die wir irgendwie so automatisch auch übernehmen oder bei Nichtchristen, die den Herrn nicht kennen, nicht diese Ewigkeitsperspektive haben? Schau mal, du musst echt aufpassen, was für eine Entscheidung du triffst. Hier nach der Schule, wenn du dich hier nicht anstrengst und das Fach dann auf der Uni, was du willst, dein Studium, die Richtung, überleg dir Technik, Medizin, was willst du machen? Und wenn du hier nicht aufpasst und hier nicht schon anfängst, dann wirst du hier bei der Rente wirklich Schwierigkeiten haben. Und dann rackerst du dich ab, mühst, du lernst, du gehst 12 Jahre in die Schule, um überhaupt fähig zu sein, in diesem System zu bestehen und deine Familie ernähren zu können. Und dann kämpfst du und hier, nach all der Mühe und Arbeit, hier dann dieses letzte Stücklein, hier. Ja, wie viel ist das? Ab 65 mittlerweile, oder? Ja? 67? Ja. Auf jeden Fall dieses letzte Stückchen hier, das will ich dann genießen. Dann will ich das genießen. Und da arbeite ich darauf zu und freue mich dann. Was für ein Wahnsinn ist das? Was für ein Wahnsinn. Die Bibel sagt ganz deutlich, du wirst sterben. Und zu dem einen sagt Gott, du Narr. Heute Nacht wird dein Leben von dir genommen werden. Und dann kommt die lange, unendliche, gähnende, unaufhörliche Ewigkeit. Und was hast du getan? Alles hast du hier, auf das hier konzentriert, auf dieses Stückchen. Der Jesus hat gesagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Ich verstehe das so, den Sinn deines Lebens, die Fülle, wozu Gott dich bestimmt hat, hast du verspielt, wie Esau sein Erstgeburtsrecht durch für ein Essen dahingegeben hat. So einer. Für das hier ist es nicht wert, sagen, dem Herrn zu glauben und dem zu folgen. Wer aber sein Leben hingibt für mich, der nicht für sich lebt, sondern es mir widmet, dem wird es fürs ewige Leben behalten werden. Und darum noch einmal, wo wirst du, wo werden sie die Ewigkeit verbringen? Das ist die große Frage. Und ich möchte jetzt dann auch damit schließen, mit diesem Eindruck, und nochmal sagen, einladen, mach das fest, die ganze Ewigkeit hängt davon ab, von hier und jetzt. Man muss sich hier entscheiden für den Herrn, wenn man das noch nicht getan hat. Und dann muss man sich als Christ jeden Tag entscheiden, aufs Neue. Ich folge dem Herrn nach. Nichts habe ich auf der Erde, nichts im Himmel außer dir, schreibt der Psalmist. Mein Leben, meine Freude, das bist du. Dann wollen wir es machen wie gestern. Ich bete und dann hören wir noch ein Lied. Und dann werde ich wieder gerade in den Seelsorgeraum, in die Seelsorgegarderobe gehen. Und dann wollen wir dort, wer möchte, ist eingeladen. Man kann Fragen stellen. Ich selber werde keine unangenehmen Fragen stellen. Ich will Fragen beantworten. Ich will keine Fragen stellen. Das ist alles eine Sache zwischen dir, zwischen Ihnen und Gott. Aber wer reden möchte, ich bin auch dazu. Da sind auch andere Seelsorger da, die mit den Schildern. Auf die kann man auch zugehen, wenn man sagt, nee, ich möchte mich nicht bekehren. Heilsgewissheit habe ich auch. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, aber ich bin nicht zufrieden. Ich könnte jetzt meine Augen nicht schließen. Da sind 1, 2, 3 Sachen, die würde ich gerne unter 4 Augen hier mit den Seelsorgern besprechen oder mit mir. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich würde mich sehr freuen und hoffe, dass jeder Einzelne dann wirklich auch im Himmel ankommt, dass wir uns dort wiedersehen. Wem es möglich ist, den möchte ich auch nochmal einladen, aufzustehen. Ich bete dann. Dann darf der Chor kommen. Dann singen wir das Abschlusslied, das Einladelied. Und dann kann man sich mir anschließen, wenn ich dann hier wieder durchgehe. Und auch später einfach hineinkommen, auch wenn ich schon drin bin. Einfach nachkommen, einfach diese Gelegenheit nutzen. Vater, wir kommen jetzt noch einmal zu dir, vor dich, im Namen deines Sohnes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dreieiniger Gott, dass du ein lebendiger, barmherziger Gott bist, dass du, Vater, vor Grundlegung der Welt diese Erlösung schon bereitet hast. Wir lesen von Jesus, dem Lamm, das geschlachtet war, schon vor Grundlegung der Welt. Der Plan stand fest. Herr, du, Vater, du hast alles geplant. Herr Jesus, du hast dich senden lassen, hast dich ja selbst erniedrigt und hast die Erlösung dann auch diesen Plan des Vaters ausgeführt. Und der Heilige Geist wendet diese Erlösung an uns und in uns an. Was für ein wundervolles, majestätisches Werk des dreieinigen Gottes. Wir preisen dich dafür. Wir preisen dich, Vater. Wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast und uns zu deinen Kindern annehmen möchtest. Und wir bitten, dass jeder das hier haben darf und dass jeder, der dich schon bereits kennt, ja in Frieden mit dir leben darf. Dass er nicht nur Frieden mit Gott hat, sondern auch den Frieden Gottes in sich und im Frieden Gottes leben kann. Schenke das einem jeden deiner Kinder hier und jedem, der dich vielleicht noch nicht kennt oder der sich seines Heils, seiner Rettung, Sündenvergebung nicht gewiss ist. Mach du das bitte offenbar, rede du zu den Herzen. Ich bin nur ein Mensch. Die Lieder, die Sänger sind auch nur Menschen. Du kannst das aber gebrauchen, was wir versuchen, treu aus deinem Wort zu reden, um die Menschenherzen zur Umkehr zu leiten. Sowohl Unbekehrte als Bekehrte. So schenke hier auch bitte Gnade. Wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist. Wir danken dir, dass wir unter dem Schirm deiner Gnade auch in aller Freimütigkeit von deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit reden können, weil wir davon nicht mehr betroffen sind. So danken wir dir für die Gnade, Herr, dass du uns richterlich befreit hast, aber oft brauchen wir auch noch deine väterliche Vergebung als deine Kinder Gottes. So Vater, dass wir auch wirklich beten können, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sei hier bitte auch uns gnädig, Herr. Wir danken für deine Gegenwart, mit der wir rechnen dürfen, weil du es versprochen hast. Und preisen dich und danken dir. Amen.